Heute Abend wollen wir uns vor allen Dingen den letzten Satz näher anschauen. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Das sind eigentlich vier Aussagen, die wir uns mal so ein bisschen im Einzelnen anschauen wollen. Und ihr werdet merken, eigentlich ist das wie die Voraussetzung für das Thema dieser Tage, sei ein Botschafter an Christi Stadt. Wenn wir nicht von der Wahrheit dieser Aussagen erfasst sind, dann können wir eigentlich gar nicht wirklich Botschafter sein. Beginnen wir mal mit dem ersten. Alles ist durch ihn. Alles ist durch ihn geschaffen. Ich denke, da haben wir alle relativ wenig Mühe mit, das so zu glauben und zu erkennen. Ne? So, wenn man es so oberflächlich einfach mal hört, alles ist durch ihn geschaffen, würde von uns jeder erstmal so Ja sagen. Ja? Würde nicht jeder in unserem Umfeld so Ja sagen, aber so wir, die wir jetzt hier sind, würden Ja sagen. Wenn ich mir diesen Vers nur anschaue, dann, oder als ich mir den vor einiger Zeit so angeschaut habe und auch so in der Vorbereitung, dann habe ich den immer wieder vor Augen gehabt mit einem Vers, den ihr alle kennt, vielleicht auch schon selber oft zitiert habt, und dennoch möchte ich ihn euch heute nochmal so zusprechen, nämlich der Vers oder die Verse Psalm 139, 14 bis 16. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Wunderbar sind deine Werke. Ich bin auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht worden. Jetzt geh mal in Gedanken zu deiner letzten Unterrichtsstunde, wo alles daneben ging. Kennt ihr das? Oder geh in die letzten Situationen deines Familienkreises, wo irgendwie alles aus der Hand geglitten ist, wo einfach Chaos geherrscht hat. Oder geh in eine andere Situation so innerlich. Und genau in diese Situation hinein gilt dieses Wort. Du bist ausgezeichnet gemacht. Und wunderbar ist das Werk, was Gott in dir vollbracht hat. Für manche klingt es fast wie zu einfach. Ich möchte euch ein bisschen herausfordern, aber das ist genau unser Problem, dass wir es nicht einfach annehmen. Dass wir doch, hängt auch mit unserer Erziehung, hängt mit unserer gesellschaftlichen Prägung zusammen. In der Regel sind wir so darauf fixiert, dass unser Wert von unserer Leistung bestimmt wird, dass wir diese einfache Botschaft Gottes, du bist wunderbar gemacht, ausgezeichnet ist mein Werk in dir, dass wir diese Botschaft gar nicht so gerne einfach annehmen wollen. Aber das ist genau Gottes Absicht. Weil alles andere ist im Kern doch ein Stück weit Stolz. Wenn wir gut sind, weil wir Gutes hervorgebracht haben, bringen wir auch damit zum Ausdruck, ich bin es wert, gut und geliebt und ausgezeichnet behandelt oder betrachtet zu werden. Und Gott sagt, nee, ist genau umgekehrt. Dein Wert liegt darin, dass ich dich ausgezeichnet gemacht habe, auch wenn nicht immer alles, was du fabrizierst, ausgezeichnet ist. Und es darf so sein und es darf deinen Wert, oder aus meiner Sicht, aus Gottes Sicht, schmälert es den Wert nicht. Und er lädt uns ein, in diese Denkweise mehr und mehr hineinzukommen. Alles ist durch ihn gemacht, eben wir auch. Und ich glaube, dass das eine Botschaft ist, die Gott uns zusprechen möchte, dass er sagt, mach deinen Wert nicht davon abhängig, ob du Erfolg hast oder nicht, ob die Dinge dir gelingen oder nicht, ob du angenommen bist oder nicht. Wir tendieren oft dazu, dass wir so sehr vergleichen. Wer macht es besser, der andere oder ich? Wer hat die höhere Kreativität, die höhere Bildung, die höhere Erkenntnis oder was auch immer? Und ich weiß es, dass das ein regelrechter Kampf ist, aus diesem Kreislauf, aus diesem Muster herauszutreten. Aber versteht ihr, deswegen habe ich es genau gesagt, wir können aber, wenn wir in diesem Kreislauf drin sind, kein Botschafter an Christi Stadt sein. Und es hat noch gar nichts mal mit unserem Tun zu tun, sondern einfach nur mit unserer inneren Herzenseinstellung. Und ich glaube, dass es in diesen Tagen besonders auch um unsere Herzenseinstellung gehen wird. Also um die Frage, wie nehme ich mich selbst wahr, wie nehme ich Gott wahr oder wie nehme ich andere um mich herum wahr. Und so der erste Punkt heute Abend ist, egal ob du dich so fühlst, egal ob du von deinem Erfolg das so für dich in Anspruch nehmen kannst, egal ob andere es dir so vermitteln, Gott hat dich auf ausgezeichnete Weise gemacht. Und wunderbar ist sein Werk in dir. Eigentlich eine tolle Botschaft, ne? Wir müssen sie nur an unser Herz ranlassen und nicht dieses Aber dagegen setzen. Manchmal ist es gut, dass man diesem Aber einen richtigen Tritt gibt. Es unter die Füße tritt und sagt, Schluss mit Aber. Das, was hier steht, ist die Wahrheit. Man könnte ja auch umgekehrt sagen, wenn wir davon ausgehen, dass wir nicht ausgezeichnet und wunderbar gemacht sind, dann unterstellen wir Gott ja, dass er in uns sein Werk nicht so richtig auf die Reihe bekommen hätte. Aber das hat er. Natürlich gibt es auch Einflüsse, die uns prägen, die uns verändern und die uns formen. Aber nichtsdestoweniger ist diese Kernsubstanz der Schöpfung Gottes und besonders in uns als wiedergeborene Christen, die diese neue Schöpfung in sich tragen, die laut 2. Korinther 5, Vers 17 zu neuen Kreaturen geworden sind, ist diese Schöpfung in uns wirksam und sie gilt und Gott freut sich daran. Ja, vor langer Zeit hat Gott mir mal ein Bild gegeben. Es war während meiner Bibelkollegzeit. Ich habe so eine theologische Ausbildung, theologisches Studium, so Studium im klassischen Sinne war damals noch nicht möglich im freikirchlichen Bereich. Und da war ich eben aber auf einer Bibelschule im Bibelkolleg, um für den vollzeitlichen Dienst zugerüstet zu werden. Und dort kam ich dann auch mit so den Geistesgaben so ein bisschen in Kontakt. Es war also eine eher pfingstlerisch-charismatisch ausgerichtete Bildungsstätte. Ich kam eher so aus dem evangelikalen Hintergrund, hatte mich aber danach ausgestreckt. Und da ging es auch darum, dann so irgendwie mehr so mal so Eindrücke und Visionen zu bekommen. Ja, und ich kannte das noch nicht und ich bin aber jeden Morgen, Gabriela kann das noch bezeugen, wenn sie sich erinnert, um da reinzukommen, um 6 Uhr aufgestanden und habe so lang in Sprachen gebetet, bis ich irgendwie eine Begegnung mit Gott hatte, bis ich so gespürt habe, Gott ist da. Und in dieser Phase, also gar nicht in einem Gottesdienst, habe ich meinen ersten geistlichen Eindruck gekriegt. Und dieser geistliche Eindruck, den habe ich fast heute noch wie vor Augen, war, dass ich aus dem Gleichnis aus Johannes 15 von dem Weinstock und der Rebe gesehen habe. Ihr kennt ja dieses Gleichnis, von dem Jesus ja besagt, dass der Vater im Himmel der Weingärtner ist. Ja, wir sind die Reben und er ist der Weinstock. Und da habe ich gesehen, wie der Weingärtner, also Gott der Vater, so durch den Weingarten gegangen ist, so an den Weinstöcken oder an dem Weinstock vorbei, hat sich die Rebe angeschaut und hat gesagt, das wird eine gute Ernte. Und während er das gesagt hat, hat er so die ganzen Blätter, so die vertrockneten und nicht mehr intakten Blätter abgerupft. Das Bild, was ich mir erschloss, war, Gott hat nicht auf das verdorrte und krumpelige Blatt geguckt und gesagt, ach, schon wieder so ein krumpeliges Blatt. Und gestern habe ich da doch erst ein krumpeliges Blatt weggemacht. Was sind das für eine Rebe, immer diese krumpeligen Dinger da dran. Das lief fast wie nebenbei. Sein Blick war auf die Frucht gerichtet. Der Weingärtner schaut auf die Frucht, die sich entwickelt, auch wenn sie noch nicht reif zur Ernte ist, oder? Jeder Bauer geht doch so um, oder? Ein Freund von uns ist Landwirt und der erlebt ganz tolle Sachen auch mit dem Herrn. Aber man kann es ihm so abspüren. Wenn der die Felder anschaut, dann sieht er in den Feldern schon das, was noch gar nicht sichtbar ist. Der sieht ein Weizenfeld, in das viel Weizen gesät wurde, und da sieht er schon die Frucht, die kommen wird. Da sieht er nicht, ach, jetzt sind die Körner da alle im Boden und hoffentlich gehen sie nicht verloren oder so, sondern er weiß, da kommt was, was gut ist. Ist es möglich, dass Gott dich genauso sieht? Dass er sagt, okay, da ist vielleicht noch mancher Same meiner Schöpfung verborgen, aber es wird eine gute Frucht. Und da gibt es noch so manches Blatt, was abgezuppelt werden muss. Aber die Frucht wird kommen. Warum? Weil Christus in dir diese Frucht hervorbringt. Weil der Heilige Geist in dir diese Frucht hervorbringt. Wenn wir unser Herz als offenen, empfangsbereiten Acker Gott zur Verfügung stellen. Und was wisst ihr, was den Acker manchmal verschließt? Unser Aber. Deswegen ist es gut, wenn wir trotz mancher Misserfolge sagen, Gott, ich vertraue dir, dass das, was du mir zusagst, dass das gilt. Und ich will es nicht mit einem Aber, an dem Punkt ist es noch nicht gut, an dem Punkt ist es noch nicht gut, an dem Punkt hängt meine Rebe irgendwie noch so den Bach runter. Sondern zu sagen, Gott, der in mir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und du wirst auch mit dem in mir, was noch nicht in Übereinstimmung ist mit deinem Willen, wirst du fertig, weil ich liefere es dir aus und sage, nimm mich als Gefäß, das du formen kannst. Alles ist durch ihn geschaffen, auch du. Und diese Haltung zu sagen, Gott, du darfst mich formen, macht uns zu Menschen, durch die Gott fließen kann und Frucht hervorbringen kann. Und die dann selber auch Frucht in ihrem Leben als Segen erfahren. Die erleben, dass ihr Leben erfüllt ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was Gott uns geben möchte. Amen. Gehen wir mal zum zweiten Punkt. Nee, diese Zwischenteile, da stehen ja immer aus dem Vers aus Kolosser 1, Vers 16-17, wäre jetzt dann der Punkt, also wir hatten jetzt, alles ist durch ihn geschaffen und alles ist zu ihm hin. Ja, Kolosser 1, Vers 16, alles ist durch ihn geschaffen und zu ihm hin. Dieser Vers hat mich, oder diese Aussage hat mich in besonderer Weise beschäftigt, weil mir aufgefallen ist, es gibt so viele Bereiche in meinem Leben, die sind eigentlich nicht zu ihm hin gelebt, sondern zu mir hin gelebt. Zu ihm hin leben bedeutet, dass alles, was unser Leben ausmacht, unsere Motivation, unser Ziel, unsere Anstrengung, darauf ausgerichtet ist, Gott, wenn es zu deiner Ehre geschieht, wenn es dir dient, wenn es dich ehrt, dann ist es in Ordnung, dann ist es gut. Zu mir hingelebt, stellt manchmal nur tief im Inneren die Frage, geht es mir gut dabei? Dient es mir? Komme ich gut dabei weg? Das ist manchmal nicht so, dass man das sich bewusst vor Augen führt, aber so in unserem Herzen. Nehmen wir mal an, du kommst in eine Klasse, wo gerade wirklich so einer ist, der dir das Leben schwer macht, der bewusst gegen dich rebelliert und bewusst immer so wieder die, deine Schwächen nutzt mit doofen oder spitzigen Bemerkungen? Kennt ihr das, wie man dann so verletzt reagiert und dann Schritte unternimmt, so auch letztendlich aus der Motivation, das lasse ich mir nicht gefallen? Ist es jetzt richtig, Schüler, die sich falsch, rebellisch verhalten, zu maßregeln oder nicht? Ich denke, wir sind uns alle einig, das ist notwendig, oder? Geht ja nicht so, dass man sagt, ach ja, kann ja jeder machen, was er will. Also solche Lehrer gibt es ja auch, aber da leiden meistens auch die Schüler drunter, oder? Eigentlich braucht man, um eine gute Atmosphäre in der Klasse zu haben, braucht man schon auch eine gewisse Ordnung und gewisse Rahmenbedingungen, wo sowohl Schüler als auch Lehrer irgendwo wissen, wo die Grenzen sind, oder? Und dennoch macht es einen Riesenunterschied, wenn wir mal in unser Herz hineinhören, ob meine Motivation ist, Gott, wie kann ich in dieser Situation jetzt handeln, sodass es zu dir hingelebt ist, oder wie kann ich in dieser Situation handeln, sodass es zu mir hingelebt ist? Das Ganze lässt sich auch von der Schule weg auf ganz andere Bereiche übertragen. Umgang mit den Kindern, Umgang mit dem Ehepartner. Das ist ein ständiges Übungsfeld. Also ich empfinde es auch für mich als ständiges Übungsfeld, zu entdecken und zu erleben, in wie vielen Bereichen ich eigentlich zu mir hinlebe und nicht zu Christus hinlebe. Und das ist so eine Grundsatzentscheidung zu sagen, Gott, ich will darin wachsen. Das Ganze ist auch ein Prozess. Es geht jetzt nicht darum, dass wir dort perfekt sein müssen, aber es geht darum, dass wir uns mal die Dinge bewusst machen. Lasst uns auch da mal einen Vers anschauen, 2. Korinther 5, Vers 14 bis 15. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das ist auch so ein Leitvers, den ich eigentlich für mein Leben mal genommen habe und gesagt habe, Gott, da will ich reinwachsen. Mein Leben soll nicht mehr für mich gelebt sein, sondern dir gelebt sein, für dich gelebt sein. Aber damit wir das tun können, müssen wir erkennen, dass unser Leben mit ihm gestorben ist und weil es mit ihm gestorben ist, sind wir auch mit ihm auferstanden. Und das heißt, wir wissen, dass das Leben in uns da ist und dass er gutes Leben für uns vorbereitet hat. Weil wenn dieses Sterben und das Auferstehen sich nicht verbindet in uns mit diesem Bewusstsein, das lohnt sich auch. Also Auferstehung ist ja etwas, was sich lohnt, gell? Wo man sagt, da ist eine Nachhaltigkeit an Leben, an Lebenskraft, an Lebensfülle, an Ewigkeit. Wenn wir dieses Bewusstsein in uns haben, dann fällt es uns auch leicht zu sagen, Gott, mein Leben gehört dir ganz. Ich lebe dir. Ich lebe für dich. Ein passender Vers dazu ist auch Jeremia 29, Vers 11. Da heißt es, einer vielleicht der mit am häufigsten zitierten Verse in unseren Seminaren von mir, denn ich kenne die Gedanken, die ich über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um dir Zukunft und Hoffnung zu geben. Gott hat gute Gedanken über uns. Und er hat Zukunft und Hoffnung für uns. Und weil er das hat, ist es eben bei ihm genau umgekehrt als bei unserem normalen menschlichen Denken. Unser normales menschliches Denken sagt, je mehr du deine eigenen Ziele verlierst und sozusagen aufgehst in den Zielen Gottes, desto weniger bleibt von dir übrig. Das ist so eine häufige Angst, ich weiß nicht, ob euch das schon mal begegnet ist, aber wenn du immer wieder mit Menschen zu tun hast, die so einerseits ein Leben mit ihm leben wollen, aber andererseits ihn noch nicht so richtig kennen, die sagen dann oft oder immer wieder, ich will gar nicht so genau wissen, was er von mir will, Weil es könnte ja sein, dass er mich zum Beispiel in die Mission schickt, wo ich überhaupt nicht hin will. Oder dass er mir sagt, ich soll ledig bleiben. Und wenn es jüngere Leute sind, ist oft so eine Angst. So, Gott könnte ja sagen, du bist fürs Ledigbleiben bestimmt. Und ich möchte aber doch mal einen Partner oder eine Partnerin haben. Oder dass sie sagen, Gott wird irgendwie wollen, dass ich ganz arm und irgendwie so asketisch so für mich, für ihn lebe. Und dann wollen sie gar nicht so genau wissen, was Gott eigentlich will, weil die Konsequenz ist nicht sehr attraktiv. Aber das ist genau dieses Denken. Je mehr ich von mir in ihn hineingebe, je mehr ich von mir ihm zur Verfügung stelle, umso weniger bleibt am Schluss für mich übrig. Und das ist, ich glaube, einer der gemeinsten Lügen des Teufels, die er in uns festsetzt. Warum? Weil die Wahrheit ist genau umgekehrt. Je mehr wir uns selbst ihm hingeben und ihm ausliefern, desto mehr formt er aus uns das eigentliche Bild, was er von uns hat, als er uns geschaffen hat, und desto mehr werden wir selbst. Wir werden am meisten wir selbst, wenn wir uns am meisten ihm ausliefern. Und das ist völlig verdreht, also andersrum, zu unserem menschlichen Denken. Aber diese Entscheidung mal zu treffen, geht fast nur, wenn wir diese Offenbarung auch im Herzen haben, dass Gott wirklich gut ist, dass er gute Pläne für uns hat. Aber wenn wir diese Entscheidung treffen, dann werden wir auch in schwierigen Situationen immer wieder dazu umkehren können, zu sagen, Gott, ich lebe dir. Ich lebe zu dir hin. Ich lebe für dich. Der nächste Punkt ist, er ist vor allem. Da lesen wir mal Offenbarung 1, Vers 17b und 18. Ja. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Er ist vor allem und er ist auch nach allem. Zu dem Vers habe ich selber auch eine sehr interessante Erfahrung gemacht, mal vor 2, 3 Jahren im Urlaub. So während der Urlaubszeit nehme ich mir immer auch Zeit, so bestimmte Bücher in der Bibel zu lesen, einfach weil ich da Freude dran habe, das so zu machen. Ich weiß auch von anderen, die im geistlichen Dienst stehen, die sagen, im Urlaub mache ich das gar nicht. Finde ich auch toll, ja, aber in meinem Fall mache ich es halt einfach nur so für mich, nicht so für den Dienst, sondern einfach, dass ich sage, ich lese mal Jeremia durch oder sowas im Speziellen. Und auf jeden Fall habe ich da dann mal die Offenbarung gelesen und bin dann schon ziemlich am Anfang vom Urlaub an diesem Vers hängen geblieben, weil ich mir dachte, es ist ja oberinteressant, dass er sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Der sagt nicht, Gott oder Jesus sagt nicht, ich bin der Erste und der Letzte und in der Mitte, sondern ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und habe gedacht, Mensch, wie passt das denn zusammen? So dieses Erste, Letzte und Lebendige, das hat so gar keinen Zusammenhang. Und wie Gott oft so ist, hat er mich da auf so einer sehr praktischen Weise eines Besseren belehrt. Ja? Nämlich, es war ein Urlaub, ein Campingurlaub, den wir gemacht haben mit unseren 4 Kindern und so warst du, ne Christoph, du warst nicht dabei. Ne? Und neben unseren 4 Kindern waren, glaube ich, nochmal so um die 6 Jugendliche da oder sowas, sodass es so eine halbe Jugendfreizeit war. Ja? Das ist echt toll, manchmal auch für uns etwas Ältere herausfordernd, weil du in der Dynamik der Jugend da so irgendwie so ins Schwimmen kommst hier. Ja, aber es war gut. Ja? Also es hat uns echt Freude gemacht, so auch vor allen Dingen im Nachhinein. Und jedenfalls hatten unsere Jugendliche dann ein Spiel dabei, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Wikingerschach. Cube, ja? Und ich habe das wir machen ja immer einmal im Jahr so eine große Familienfreizeit, und da habe ich das schon auch erlebt, so wie Familien das gespielt haben. Ich hatte da selber keine Zeit, weil wir natürlich auch viel vorzubereiten hatten, und fand es aber sehr interessant. Und die hatten das mitgenommen, oder wir hatten es mitgenommen, weil wir es kurz vorher gekauft haben. Und da haben sie mich gefragt, ob ich mitspiele. Und ich muss es ehrlich zugeben, ich habe gedacht innerlich, also das ist schon ein geniales Spiel. Da werde ich bestimmt der Beste sein. Ja, also es hat mir so ausgemalt, in jeder Mannschaft, in der ich spiele, das ist immer die Gemeinschaft, die gewinnt, ja, weil ich da einfach so gut dran sein werde. So dachte ich mir halt so. Aber wie es halt so ist, war genau das Gegenteil. Ich war immer in der Mannschaft, die verloren hat. Ja. Und dann, so als wir das dann fertig gespielt haben, so einen zweiten Durchgang wollte ich nicht mehr und habe dann gedacht, also so ein blödes Spiel, das macht einem keinen Spaß, das hätte ich schon eigentlich von vornherein Nein sagen sollen, ja, wie kann man so ein blödes Spiel spielen, wo ich davor so begeistert war, ja, also das ist es bestimmt, ja. Und genau in diese Situation hat Gott hineingesprochen, hat gesagt, siehst du, das ist genau, was ich mit diesem Bibelvers meine. Und dann habe ich erstmal nochmal so innerlich hingehört. Und da hat er gesagt, guck Michael, du fragst danach oder strebst danach, du willst der Erste sein. Kommst dann also zu dem Schluss, dass du der Letzte bist. Aber was du nicht geschafft hast, einfach der Lebendige zu sein, es einfach zu genießen. Einfach Freude daran zu haben, es zu spielen, schon auch den Ehrgeiz zu haben, zu gewinnen, aber nicht das Spielen, das die Freude an der Gemeinschaft und dem Miteinander aus den Augen zu verlieren, sondern dann letztendlich, dass sich da was verselbstständigt, das ist nur toll, wenn du am Schluss auf der Tribüne stehst, hier auf dem Siegespodest. Und dann, das ist etwas, was ich nicht in dem Fall jetzt so von Gott gehört habe, sondern was ich so von einer früheren Mitarbeiterin übernommen habe, gilt einfach der Spruch, dass Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Diese beiden Plätze sind besetzt. Alle sitzen irgendwo in der Mitte. Ja? Also der erste und der letzte Platz sind bereits von Jesus besetzt. Also du bist nie der Beste, du bist aber auch nie der Schlechteste. Wir sind alle irgendwo in der Mitte. Und Gott lädt uns jetzt ein, in dem Ganzen, aber die Lebendigen zu sein. Die sagen, ja, es ist gut so. Wir sind miteinander unterwegs. Und wir haben Freude daran, miteinander unterwegs zu sein. Hat mich ziemlich überführt, mir die Augen geöffnet. Und ich kann nicht behaupten, dass es mir schon immer gelingt. Aber immerhin ist das Verständnis diesbezüglich gewachsen. Zu sagen, Gott, ich will das Leben mehr annehmen als der Lebendige. Und nicht immer in dem Vergleichen, dem Positionieren, stehe ich oben oder stehe ich unten. Es macht so viel kaputt, oder? Und auch das habe ich mitbekommen mittlerweile auch aus verschiedensten Gesprächen mit Lehrern, dass das teilweise, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, es gibt ja da auch ganz unterschiedliche Szenarien oder unterschiedliche Gegebenheiten, aber dass das oftmals wirklich auch eine Not von Lehrern ist. Dass letztendlich so diese Konkurrenz, wer macht's richtig, wer hat die besseren Ideen, wer ist irgendwo so der bessere, tollere Lehrer oder so, dass das eigentlich die Kraft, die eine Schule hätte, absolut rauben kann, oder? Und was meint ihr, wenn wir anfangen könnten, dies zu durchbrechen? Wäre schon irgendwie doch für das Reich Gottes gesehen ein richtiger Durchbruch, oder? So dass es nicht mehr darum geht, oh, ich verrate bloß nichts, was ich alles so auf dem Kasten habe, sondern ich gebe alles preis, was ich auf dem Kasten habe, weil es darum geht, dass den uns anvertrauten Schülern gedient wird und ich vergleiche mich dann gar nicht mehr damit. Ich weiß, dass es nicht immer in der Realität alles so einfach umzusetzen ist, aber es geht auch manchmal darum, dass wir unser Denken erweitern. Ja? Think out of the box. So dieses Stichwort in dem, ja, heraus aus dem Boxdenken, in dem wir so oft gefangen sind. Und das ist ja genau das, was Reich Gottes kennzeichnet. Gottes Reich ist außerhalb der menschlichen Box, ist außerhalb des menschlichen Reichsdenken. Und das wird eben in diesen Versen so schön zum Ausdruck gebracht. Alles besteht durch ihn, ist dann die letzte Aussage. Finde ich besonders auch in unserer heutigen Zeit sehr ermutigend. Wenn man manchmal so die Nachrichten liest, das Weltgeschehen verfolgt, auch Tendenzen wie so doch gesellschaftlich viele Ordnungen Gottes so mit den Füßen getreten werden, da wird es einem das eine oder andere Mal schon eventuell mehr oder weniger bange ums Herz. Aber sich dann bewusst zu machen, alles besteht durch ihn. Er hält es zusammen. Er ist der, der durch sein Wort die Welt erhält. Die Welt in ihrem Verlauf bestimmt. Und das gilt auch für unsere kleine Welt. Alles besteht durch ihn. Also du musst gar nicht alles kontrollieren und alles irgendwie festhalten, damit deine kleine Welt bestehen bleiben kann, sondern an manchen Punkten ist es sogar eher umgekehrt so, dass Gott uns ermutigt, lass mal deine Welt los, damit ich sie gestalten und führen und prägen kann. Alles besteht durch ihn, ist so eine Herausforderung oder ein Aufruf, ein Locken Gottes, herauszutreten aus Kontrolle. Herauszutreten aus dem Anspruch, ich möchte die Dinge im Griff haben. Weil wenn er sie im Griff hat, weil alles durch ihn besteht, dann ist es ja eigentlich überflüssig, dass wir es auch noch im Griff haben wollen. Immerhin, wenn wir so einen wild gewordenen Stier versuchen würden, mit einem Seil irgendwo festzuhalten und zu führen, dann reiben wir uns die Hände ziemlich wund. Und da ist es besser, dass es jemand wie der Herr übernehmen kann, für den so ein Stier nicht weiter ein großes Problem ist. Also wenn wir uns diese vier Punkte nochmal anschauen, alles ist durch ihn, alles ist zu ihm hin oder er lädt uns ein, dass in unserem Leben alles mehr und mehr zu ihm hingelebt wird. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Dann merken wir, hier geht es so um eine Grundsatzentscheidung unseres Lebens, zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Und ich gebe mich dir nochmal neu hin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht fühlst du dich in dem einen oder anderen Punkt angesprochen. Vielleicht auch herausgefordert. Aber wir wollen heute Abend zur Gelegenheit geben, dass wir Gott diesbezüglich antworten oder auf sein Locken reagieren. Dass wir einfach Raum nehmen, wo wir sagen, Gott, sowohl in meinem privaten Umfeld als auch in meinem schulischen, also beruflichen Umfeld, öffne ich mein Herz dir dann nochmal ganz neu, mein Leben zur Verfügung zu stellen. Und wir wollen das so machen, wir werden heute bewusst nicht zu lange den Abend gestalten, weil ihr teilweise auch schon eine längere Anreise hattet. Aber ich bitte einfach mal die Mitarbeiter so nach vorne, und dass wir so diese einzelnen vier Punkte durchgehen werden. Einfach so im Hinblick auf Eindrücke, die wir haben und die wir dann so über euch ausbeten. Einfach so von vorne. Und ihr könnt dann da, wo ihr euch angesprochen fühlt, die so für euch ergreifen. Und ich möchte es so machen, das ist vielleicht für den einen oder anderen etwas herausfordernd, aber das ist etwas, was wir für uns so zu einem Stil auch gemacht haben, dass wir die Dinge nicht nur so mit uns heimlich ausmachen, sondern einfach auch Gott nach außen hin ein Signal geben. Indem wir zum Beispiel, wenn wir die einzelnen Punkte nennen, euch einladen, aufzustehen. Da, wo ihr spürt, ihr seid angesprochen, dann aufzustehen. Wir müssen uns immer vor Augen führen, eigentlich gelten diese vier Punkte uns alle. Weil ich denke, jeder kann in dem einen oder anderen Punkt sich wiederfinden oder kennt Zeiten seines Lebens, in denen er sich dort wiedergefunden haben hätte können. Wenn das jetzt ein richtiges Deutsch war. Ja? Und der Punkt ist ja nur, dass wir uns in unserem Leben ja in Wellen auch bewegen. Und das heißt, wenn bei einer Person der eine Punkt jetzt besonders zutreffend war und diese Person steht auf, dann bedeutet es nicht, aha, die Person hat dort gerade ein Problem, sondern oder eben nicht das Grad weg, heißt es eben nicht, die Person hat da ein Problem, sondern heißt nur, sie ist in ihrem Leben gerade an einer Phase, in einer Phase, wo dieser Punkt eben bedeutsam ist, oder? Und wir sind vielleicht in einer Phase, wo dieser Punkt nicht bedeutsam ist, aber in 2 Jahren oder in 2 Monaten könnte das bei uns ganz anders aussehen. Wenn wir mit dieser Haltung an diese Punkte rangehen, dann baut sich auch so ein bisschen der Charme ab, dass wir Angst haben, wenn ich jetzt aufstehe, dann denken alle, aha, bei der Person ist es also tatsächlich eine Schwierigkeit. Es ist bei uns allen eine Schwierigkeit, nur zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich bewusst. Macht das Sinn? Ja? Und in diesem Sinne, lasst uns das wirklich nehmen, dass wir sagen, ich stehe dazu, momentan hat mich das, oder in diesem Kontext, heute Abend hat mich das angesprochen und sich verbunden mit Situationen in meinem Leben und das drücke ich damit zum Ausdruck, dass ich jetzt stehe. Um Gott damit zu signalisieren, Gott, ich treffe die Entscheidung, an dem Punkt will ich weiterkommen. Es kann auch sein, dass du bei allen 4 Punkten aufstehst. Das heißt nicht, dass dein Leben dann besonders irgendwie noch ausgefüllt läuft oder unklar läuft, ungeordnet läuft, sondern vielleicht heißt es nur, dass du ein besonders empfangsbereites Herz hast und dass du die Dinge in deinem Leben durchschaust, die andere überhaupt nicht durchschauen in ihrem eigenen Leben. Ja? Also ist es eigentlich ein Zeichen von besonderer Reife, wenn man es erkennt. Ja? Aber umgekehrt will ich euch auch jetzt nicht sozusagen manipulieren, weil dann steht ihr nämlich eh bei allen 4 Punkten auf, ohne dass ihr euch im Herzen wirklich angesprochen fühlt. Ich möchte euch nur ein bisschen helfen, anders zu denken, damit man sich nicht so schlecht fühlt. Weil ich weiß ja, wie es mir geht, wenn ich in solchen Situationen aufstehen müsste. Dann will man es eigentlich nicht, aber weil es gut ist, es manchmal zum Ausdruck zu bringen, weil dann hier vorne auch Leute sind, die für euch beten. Ja? Deswegen möchte ich euch ermutigen, da einfach auch ehrlich zu sein. Ist das gut so? Dann lade ich gerade die Mitarbeiter nach vorne und die wissen noch nicht, was sie erwartet. Das ist auch immer wieder mal hier so. Aber die meisten fließen dann schnell mit rein. Ich will damit nur sagen, das haben wir jetzt nicht im Vorfeld abgesprochen. Ich werde die einzelnen Punkte nennen, ja. Werde es in ein Gebet kurz fassen und dann gebe ich euch einfach die Möglichkeit, wenn ihr irgendwelche Eindrücke dazu habt, dass ihr dann ans Mikrofon kommt und diese Eindrücke ausbetet. Ja, während ich diesen Punkt nenne, dürft ihr eben aufstehen, da wo es euch betrifft, und werden wir uns eine Zeit nehmen, wo einzelne Mitarbeiter dann Eindrücke, die sie haben, ausbeten. Ja? Das heißt nicht immer bei jedem Punkt alle, sondern so, dass wir halt so mal so 2, 3 Impulse diesbezüglich bekommen. Halleluja, Herr, ich danke dir, dass du uns die Gelegenheit gibst, dass wir uns immer wieder so neu justieren können, auch in dieser Fragestellung, wo wir in unserem Leben gerade stehen. Und ich danke, dass es dir da überhaupt nicht um die Frage geht, machen wir es richtig oder falsch, sondern mehr um die Frage, ist unser Herz auf die richtigen Prioritäten ausgerichtet oder verfolgen wir Prioritäten, die gar nicht so in deinem Sinne sind, nicht in Übereinstimmung sind mit deinem Reich und deinem Denken. Und Herr, wir danken dir. Ich danke dir für dieses Wort, weil für mich bringt es so eine klare Prioritätenrichtung zum Ausdruck, dass du sagst, wer du bist und wie die Welt um dich herum angeordnet ist. Und weil du unser Herr bist, sagen wir bewusst und aktiv, wir lassen uns in deine Ordnung einordnen. Wir lassen uns mit hineinnehmen in das, was dir wichtig ist. Und Herr, wir beginnen mit diesem ersten Punkt. Alles ist durch dich geschaffen, auch mein Leben. Ich lade alle die ein, die an dem Punkt merken, ja, ich will das nochmal so vor Gott festmachen. Ich danke dir, dass du mich geschaffen hast und dass ich mich so, wie ich bin, einfach annehmen darf. Nicht, weil du dich ablehnst, aber weil du das nochmal so festmachen möchtest und sagst, ja, ich sage ja zu dem, wie du mich geschaffen hast und zu den Feldern, die ich auch noch wahrnehme, die noch weiterentwickelt werden müssen. Da, wo ihr das so für euch merkt, laden wir euch ein, aufzustehen, um das damit so vor Gott festzumachen.